All right, good night. Es steht nun zum Abflug bereit. Alle angeschnallt, alles verstaut, alles verpackt. 49.100 Kilogramm Treibstoff hat der Kapitän für diesen Flug angefordert. Das lässt ihn 7 Stunden 31 Minuten fliegen. Die geplante Flugdauer beträgt 5 Stunden 34 Minuten. Reserven werden immer einkalkuliert. Der Flug geht von Kuala Lumpur nach Peking. Mitten in der Nacht. Ground. Pushback und Anlassen genehmigt. Piste 32R. Verlassen über Sierra 4. MH370. Pushback und Anlassen genehmigt. 32R. Verlassen über Sierra 4. POB 239. POB, weiß ich nun, steht für Persons on Board. 239 POB. Die Maschine rollt nun auf das Flugfeld. Jede Bewegung benötigt eine Genehmigung. Jede Aktion erfragt eine Bestätigung. Jeder Weg hat einen Namen. Auffindbar, abrufbar, ortbar. Lichter blinken, Pfeile weisen den Weg. Um 0.36 Uhr gibt der Tower in Kuala Lumpur auf der Frequenz 118,8 MHz dem Piloten das Signal zum Start. Das Flugzeug beschleunigt. Das Flugzeug wird noch schneller und hebt ab. Rausschauen, staunen, wie die Welt vorübereilt. An Bord die vertrauten Rituale. Arme verschränken oder liebe Hände falten. Jetzt schon lesen? Leselampe an. Ellbogenpositionen mit den Sitznachbarn klären. Schuhe abstreifen, tief einatmen.
Der Vater aber ist am Boden geblieben. Er sitzt nicht in diesem Flugzeug.
Der Vater, sage ich jetzt immer.
Der Vater, sage ich jetzt immer.
Der Vater.
Die Boeing, die Maschine.
Sag ich jetzt immer sie?
Besser es.
Das Flugzeug.
Das Flugzeug.
Und doch lässt sich der Flug der MH370 erzählen, als wäre es seine Reise. Von nun an und über die Dauer von 8 Jahren versuche ich, den Prozess einer zunehmenden Ungewissheit festzuhalten.
Eine Reise in eine Ungewissheit eines Verschwindens.
Eines Verschwindens.
Nun bin ich hier.
Ja, nun bist du hier.
Und nun hier.
Und nun hier.
Und nun hier.
Nun bist du hier.
Und nun bist du hier.
Auf der Erde wird das Flugzeug nun weitergereicht.
Von Kontrollpunkt zu Kontrollpunkt.
Es meldet sich an und ab.
So, als ob es die ganze Zeit sagt,
ich bin hier.
Ich bin hier.
Hier bin ich jetzt, wie geplant.
Der Vater hat vorgesorgt. Er hat ein Haus erdacht und bauen lassen, um dort mit anderen Menschen im Alter zu leben.
Solidarisch alt werden ist sein Wunsch.
Im Erdgeschoss hat der Vater seine Wohnung bezogen. Im Erdgeschoss befindet sich auch eine Demenz-WG. 10 Menschen leben hier, umhegt.
Sie nehmen an einem großen Tisch gemeinsam das Essen ein,
das für sie zubereitet wird, haben eigene Zimmer für die Nacht.
Hat die Bodenstation eine Stunde lang nichts vom Flugzeug gehört, sendet sie ein sogenanntes Ping.
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 Im Normalfall antwortet das Flugzeug dann mit einer kurzen Meldung.
Einen Handshake nennt man das.
Bei Besuchen sind wir im Garten und hören die Dementen.
Die Dementen. Wa, 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 wa ist der Laut deines Bewohners.
Wa, 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 wa.
Nur kurz zum Luftholen unterbrochen.
Er war mal Direktor einer Bank, sagt der Vater.
Jetzt kennt er nur noch eine Silbe. Die größte Chance, als dementer Mensch leben zu können, sehe ich in einer betreuten Wohngruppe für dementiell veränderte Menschen. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass eine solche Gruppe in unserem Haus untergebracht wird.
Und wünsche mir dort als Demenzkranker leben zu dürfen.
Diese Gedanken schreibt der Vater 6 Jahre vor den ersten Demenzanzeichen auf.
Der Vater hat sich glasklar in die Unklarheit gedacht.
Hat sich vorbereitet.
Hat festgelegt, was später nicht mehr festzulegen war.
Hat Forderungen gestellt
für die Zeit, der nicht mehr für sie eintreten werden kann.
Nicht mehr wird können.
Nun bin ich hier.
Ja, nun bist du hier.
Ja.
Und nun bist du hier.
Nun bist du hier. Und nun hier.
Und nun hier.
Immer begleitet vom Knarzen der Funkstrecke.
Bei Besuchen sind wir im Garten und schauen nach oben.
Der Frankfurter Flughafen befindet sich unweit.
Wir sind hier.
Wir staunen.
Wir staunen, wie sich ein Flugzeug nach dem anderen über den Himmel schiebt.
In immer gleichen Abstand.
Er hat 4 Kinder von 2 Frauen. Der Vater.
Ich bin die Jüngere der beiden Älteren.
So hat er mich immer vorgestellt.
Mit Schalk in den Augen, die Irritation des Gegenübers auskostend.
Wir, die Kinder
haben jedes für sich kleine Veränderungen bemerkt.
Ungereimtheiten.
Widersprüche. Kleine Patzer.
Patzerchen.
Wir, die Geschwister, beschließen, Kontrollpunkte einzurichten.
Und Funksprüche abzuschicken.
Schreiben Protokoll über stattgefundene und nicht stattgefundene Kontaktmomente.
Das Flugzeug steigt weiter. Unter sich nun die Palmölplantagen Malaysias. Der Flug geht nach Nordost. Die Boeing ist mit 11 Jahren und 9 Monaten nicht besonders alt.
Lese ich.
Die MH370.
Die MH370.
Knapp 7-mal älter ist der Vater.
Am Geburtstag des Enkels finden wir 4 Karten im Briefkasten. Der Inhalt ist nahezu identisch. Jeder Umschlag mit Sondermarke frankiert. Der Großvater gratuliert.
4-mal per Post.
Der Enkel ist leicht verwundert, aber erfreut.
Besser als gar keine Karte, sagte er.
Die Passagiere schlucken und gehen. Sie hören nur noch gedämpft.
Dafür funktioniert jetzt das Entertainment-Programm an Bord.
Über des Vaters Esstisch hängt ein neues Bild. Er hat sich ein Ölbild gekauft.
Es zeigt einen mit Blumen und Sträuchen umsäumten Weg in die weite Ferne. Wir schauen es zusammen an und sprechen lang und ganz ruhig über den Weg ins Ungewisse.
Er sagt, so wünsche ich mir diesen Weg.
So wünsche ich mir diesen Weg.
Das ist ganz klar.
Das ist ganz klar.
Ganz da.
Ganz da.
Eine schaltet die Karte vor sich auf dem Display ein.
Jetzt sind wir hier.
Unter sich nun nicht mehr Palmölplantagen, sondern Wasser.
Viel Wasser. Der Flug geht weiter nach Nordost.
Gespräch mit der Lebensgefährtin. Der Vater hat sich zurückgezogen, trinkt zu viel und ist oft sehr wirr. Der Gedanke, dass er akut auf Hilfe angewiesen sein könnte, ist neu.
Die Flugsicherung bereitet die Übergabe vom malaysischen zum vietnamesischen Luftraum vor.
Der Vater wird ungeduldig.
Niemand melde sich.
Alles sei völlig unklar.
Wirklich schlecht organisiert das alles hier.
Auf 10.700 Höhenmetern fordert Lumpur Radar die MH370 auf, Verbindung mit Ho Chi Minh Stadt aufzunehmen.
Nie in Vietnam gewesen.
Oft Ho Chi Minh gerufen.
Ho Chi Minh.
In den 70er Jahren zog der Vater nach Frankfurt. In eine Männer-WG, wie es seither hieß. Die 3 Männer hatten das bürgerliche Leben mit Frau und Kindern hinter sich gelassen.
Jeden Samstag zog ein anderer Demozug unten auf der Straße vorbei.
Ho Chi Minh.
Wenn wir Kinder nicht mitgingen,
falteten wir Papierflieger. Aus den grauen Blättern mit dem Aufdruck Frieden schaffen ohne Waffen. Und schauten ihnen aus den Fenstern hinterher,
wie sie elegant nach unten segelten.
Um exakt 1 Uhr 19 Minuten 30 Sekunden verabschiedet sich der Pilot der MH370 aus dem malaysischen Luftraum.
All right, good night, sagt der Pilot.
So wird er später berichtet.
Oft.
Es lässt sich nachlesen.
Oft.
Vielerorts.
Beim Spaziergang sagt der Vater, seine Vergesslichkeit falle ihm immer stärker auf. In großen Schleifen drehen wir dieselben Runden.
Ich probiere aus, was passiert, wenn ich dieselben Antworten gebe.
Und ich probiere aus, was passiert, wenn ich völlig andere Antworten gebe. Ich versuche, Auswege aus diesem Kreis zu finden.
Schaffe es aber nicht.
Jeder Satz für sich ergibt Sinn. Ganze Textblöcke sind stimmig und logisch.
Nur in ihrer Summe treten sie auf der Stelle.
Verhöhnen sich gegenseitig.
Von dem Piloten weiß man, dass er als erfahren gilt.
18.000 Flugstunden.
Dann sagt der Vater ganz klar und wach: Ich frage mich, ob ich nicht doch am Beginn einer Demenz stehe.
Er schmiedet Pläne.
Sollte es eine Demenz sein, wird er sich auf die Liste setzen lassen.
Platz 1, der Nachrücker in der Demenz-WG.
Darüber zu sprechen erleichtere ihn.
Er sagt,
er habe sich aus Scham verkrochen.
Nun wolle er wieder mehr unter Leute gehen. Er sagt auch,
er käme gerade nicht mehr ins Internet. Dabei lässt sich dort so viel nachlesen.
Im Internet. 2/3 der 227 Passagiere sind chinesische Staatsbürger.
Steht dort.
Medikamente werden verabreicht. Die Durchblutung des Hirns soll angeregt werden.
Der Arzt sagt,
er solle weiterhin joggen,
Spanisch lernen,
sich gesund ernähren und ein Antidepressivum einnehmen.
Schichtaufnahmen seines Hirns sollen gemacht werden.
39 Minuten 13 Sekunden nach dem Start, um genau 1 Uhr 21 Minuten 13 Sekunden, verschwindet das Radarsignal der MH370.
Jetzt bin ich weg.
Herrschaftszeiten, entfuhr es dem Vater, wenn er sich ärgerte.
Und? Mein lieber Herr Gesangsverein.
Jetzt bin ich weg.
Irgendwann wundert sich die Bodenstation in Ho Chi Minh Stadt, weshalb sich das angekündigte Flugzeug nicht meldet. Kein Jetzt bin ich hier.
Jetzt bin ich hier.
Kein Ping.
Kein Handshake.
Zögerlich fragt der Diensthabende bei seiner Kollegin in Kuala Lumpur nach. Wo ist es? Der versucht, das Flugzeug zu erreichen. Wo bist du? Melde dich. Keine Antwort.
Ein Termin bei der Gedächtnisambulanz wird vereinbart. Eine vertraute Person soll ihn begleiten. Antworten sollen überprüft werden. Oft schafft er es, Fragen geschickt auszuweichen.
Abzulenken.
Wo bist du?
Vietnam fragt Kambodscha. Kambodscha weiß von nichts.
Hier hättest du sein müssen. Irgendwann wird das Ausbleiben im chinesischen Luftraum bemerkt.
Dann wird das Rettungskoordinationszentrum aktiviert.
Erst dann,
sagt man später.
Bilder von Angehörigen gehen um die Welt.
Mit bangem Blick stehen sie in der Empfangshalle des Flughafens in Peking.
Noch lange zeigt die Infotafel MH370 delayed an. Cancelled wäre nicht richtig gewesen. Vanished, nicht vorprogrammiert.
Ich war der Letzte, der es erfuhr, sagt Guylain Vatrelot.
Er war selbst in der Luft, als die MH370 mit seiner Frau und zwei seiner Kinder an Bord vom Radar verschwand. Nach der Landung, noch angeschnallt, erreicht ihn die Textnachricht eines Freundes.
Es tut ihm so furchtbar leid wegen seiner Familie.
Er verstand gar nichts.
Was würde man jetzt sehen bei einem Blick in den Kopf?
Schicht um Schicht.
Vielleicht Ablagerungen. Zwischen und in den Nervenzellen. Beides stört die Kommunikation.
Blockiert den Austausch. Ein unaufhaltbarer Prozess, sagen die Ärzte.
Viele Angehörige machen sich jetzt auf den Weg nach Peking.
Sie werden ungeduldig.
Nicht auszuhalten, nicht zu wissen.
Kehrtwende.
Es tauchen Informationen auf. Das Flugzeug wurde kurz nach dem Verschwinden auf einem anderen Radar gesichtet.
Um zu dieser Position zu gelangen, musste es umkehren.
Musste es umkehren. Zurückfliegen nach Malaysia. Wo willst du hin?
Wo willst du hin?
Wo willst du hin? Seeaufklärer werden losgeschickt.
Sie kennen das Meer abhorchen wie einen Körper.
Du musst doch hier irgendwo sein.
Wir könnten den Uhrentest machen. Oder wir machen einen MMST. Einen Mini-Mental-Status-Test.
Wo bist du?
4 Tage nach dem Verschwinden fahren noch mehr Schiffe mit Unterwassermikrofonen los.
Sie sollen den Flugschreiber lokalisieren. 30 Tage halten die Batterien.
Dann hört er auf zu rufen. Dann
ist sie nur noch eine stumme Schachtel auf dem Meeresgrund.
Guylain Vatrelot schreibt seiner verschollenen Frau und seinen Kindern Nachrichten.
Täglich.
Täglich.
Vielleicht empfangen sie ja diese Nachrichten dort, wo sie jetzt sind,
sagt er.
Oder ich könnte 3 Begriffe sagen. Apfel, Lampe, Tisch.
Und ich bitte dir, diese Begriffe zu merken. Apfel, Lampe, Tisch.
Damit du sie mir später nochmal in dieser Reihenfolge sagst.
Immer noch kein Wrackteil nirgends.
Nirgends.
Könnte das Flugzeug doch heil geblieben sein? Auf einer der 16.000 unbewohnten Inseln werden sie sein.
Neue Satellitendaten sind aufgetaucht.
Noch einmal soll die MH370 die Richtung gewechselt haben.
Die Suche im Südchinesischen Meer wird eingestellt.
Und in den Indischen Ozean verlegt. Eine Verschiebung um mehrere tausend Kilometer.
Hier musst du sein.
Aber wo genau?
Dich werden wir finden. Ein Platz in der Demenz-WG wird frei.
Ist das der richtige Zeitpunkt, umzuziehen? Der Vater lehnt ab. Vehement.
Was soll er dort? Beim Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Mann.
Besser wäre, wenn er einziehen würde, sagen die, die näher dran sind. Aber überreden lässt er sich nicht.
Mag sich nicht erinnern an seinen Plan.
Es ist sein freier Wille. Seine Entscheidung.
Da kann man nichts machen. Da muss erst was passieren, sagt der Arzt. Da muss erst was passieren.
Zweites Jahr. Den Schein wahren.
Der Vater schreibt nun alles auf.
Um es festzuhalten.
Mehrfach dieselbe Notiz. Immer wieder durchgestrichen und neu notiert. Nicht nur wichtige Daten und Verabredungen. Alles wird angeleint.
Was ist eine Erinnerungsnotiz wert, wenn man nicht mehr weiß, was man nach ihr suchen könnte?
Stimmen, die wissen, wie es war, werden laut.
Die Russen haben das Flugzeug entführt und in Kasachstan versteckt.
Die Amerikaner haben den Bordcomputer gehackt und es zu einem geheimen Stützpunkt gesteuert. Die Nordkoreaner haben das Flugzeug verschwinden lassen.
Die Iraner haben das Flugzeug in Geiselhaft genommen.
Die letzten Worte des Piloten werden korrigiert. Nicht all right, good night.
Nicht all right, good night, hätte er gesagt.
Good night, Malaysia 370. Sei es gewesen.
Sei es gewesen.
Analytikerinnen sagen, sie klingt entspannt, diese Stimme. Der Bruder des Piloten sagt,
das ist nicht die Stimme meines Bruders.
Der Vater ist zu dem Entschluss gekommen, keine weiteren Untersuchungen bei der Gedächtnisambulanz machen zu lassen.
Möchte keinen Mini-Mental-Status-Test machen.
Und sich schon gar nicht das Hirn nach Ablagerungen durchleuchten lassen.
Das bringe nichts.
Das bringe nichts. Er sei tief depressiv und auch mal dem Alter geschuldet vergesslich. Aber das Label Demenz möchte er sich zur Entschuldigung nicht anheften. Eine Verschiebung sei es.
Eine Verschiebung.
An Bord waren auch zwei junge Iraner. Der eine gab sich als Österreicher aus.
Der andere als Italiener.
Ihre Flüge waren in Thailand durch einen Dritten gebucht und bar bezahlt worden.
Sind die beiden falschen Iraner eine Spur?
Aber warum ein Flugzeug entführen und sich dann nicht mehr melden? Unter den Passagieren befinden sich auch 20 Angestellte eines texanischen Halbleiterherstellers.
Was ist nochmal ein Halbleiter?
Eine Verschiebung.
Worte suchen.
Begriffe.
Begriffe.
Die Sprache des Vaters war so präzise.
Treffsicher.
Interpol hat nachgeforscht. Laut ihrem Bericht waren die beiden Iraner keine Terroristen, sondern lediglich illegale Immigranten.
Wie Geier kreisen Unternehmen um die Alten.
Der Vater wird beschwatzt.
Jeden Monat bringt der Postbote jetzt schwere Päckchen mit Münzen.
Für eine Sammlung, die es vorher nie gab. Wir versuchen auszubrechen.
Geht das noch?
Geht das noch? Wir wandern durch einen verwunschenen Wald.
Wie früher. Das geht noch richtig gut.
Ich bemerke, dass ich mich noch immer auf seine Orientierung verlasse.
Das war doch immer so, dass er den Weg kannte.
Ich hatte nicht gut genug aufgepasst.
Noch immer nicht kapiert, dass ich hier nun für uns zwei den Weg finden muss.
Und plötzlich stehen wir in diesem dichten Wald und wissen nicht mehr weiter.
Nichts, woran wir uns orientieren könnten.
Wir?
Wir.
Weitergehen? Aber wohin? Immer weiter?
Aber wohin?
Aber wohin?
Fast wäre ich mit dem Vater diesem Wald einfach verloren gegangen.
Am ersten Jahrestag des Verschwindens legen die Angehörigen eine Schweigeminute ein.
239 weiße Ballons steigen in die Lüfte.
Der Vater schafft es zu blenden.
Bindet allen einen Bären auf. Macht die Menschen um ihn herum glauben, dass er weiß, was er tut. Und weiß eigentlich gar nichts mehr.
Er füllt mit Konfabulationen auf,
sagt ein Arzt.
Konfabulationen.
Ich lese nach.
Konfabulation entsteht, wenn jemand mehr Informationen aus seinem Gedächtnis abzurufen versucht, als vorhanden sind.
MIA.
Missing in Action.
Missing in Action.
17 Monate nach dem Verschwinden des Flugzeugs ruft der Botschafter Malaysias Gilang Vatrelot an.
Schalten Sie CNN ein.
Vatrelot sieht einen Bericht aus La Réunion.
Aus La Réunion.
An einem Strand dort ist ein Wrackteil angeschwemmt worden.
Ein Flügelteil der MH370?
Mit großer Wahrscheinlichkeit ja.
Genau in diesem Moment, sagt er, habe er verstanden.
Seine Frau und seine Kinder werden nicht mehr zurückkommen.
Auf einem Bild, das am nächsten Tag in den Zeitungen abgedruckt wird,
ist zu sehen, wie vier uniformierte Männer das Wrackteil über den steinigen Strand tragen.
Wie ein totes Tier.
Das Wrackteil wird seziert. Ein Wartungssiegel der Malaysia Airlines wird entdeckt.
DOA steht für Dead on Arrival.
Weiß ich nun. 239 DOA?
Ich sage einen Satz und du musst ihn nachsprechen. Kein Wenn und Oder Aber.
Kein Wenn und Oder Aber.
In der Anleitung steht, die Person muss genau diesen Satz wiederholen und hat dafür nur einen Versuch.
Wenn sie die Redewendung Kein Wenn und Aber benutzt, ist dies falsch.
Ist dies falsch.
Die Nahaufnahmen des Wrackteils zeigen Entenmuscheln an den Tragflächen.
Entenmuscheln sind Krebstiere.
Sie treiben an der Meeresoberfläche, bis sie sich an einen festen Gegenstand setzen.
Wo sind sie auf das Wrackteil gestoßen?
Die Lebensgefährtin des Vaters sagt, seine Vergesslichkeit bedroht ihn.
Er weiß, dass er sich entgleitet.
Ganz langsam. Er fühlt sich verlassen.
Weil er sich verlässt.
Fühlt sich unverstanden.
Und ist es ja auch.
Überall Patzer.
Wie lässt es sich leben mit der Unklarheit?
Guylain Vatrelot räumt die Wohnung, in der er mit seiner Familie gelebt hatte.
Sein Sohn sagt,
Wir müssen alles mitnehmen. Was sollen sie von uns denken, wenn sie eines Tages nach Hause kommen und wir alles weggeschmissen haben?
Kein Wenn und Aber.
Kein Wenn und Oder Aber.
Arne Bierstoch kennt sich aus mit Ozeanströmungen. 5 Millionen virtuelle Teile schickt er auf die Reise von dem steinigen Strand auf La Réunion
ins Unbekannte.
Zurück.
Geburtstag.
Der Vater lädt ein und hält eine Rede.
Darauf ein Glas Sekt. Und hebt an zu einer Rede, die er gerade eben schon gehalten hat, und hält sie ein zweites Mal.
Wort für Wort.
Wir stoßen mit nachgefüllten Gläsern an. Spielen alle mit. Die Lebensgefährtin hat vorsorglich eine Flasche alkoholfreien Sekt besorgt.
Viel geschieht jetzt hinter des Vaters Rücken.
Er hält die Rede frei und kraftvoll ein drittes Mal, während sein Glas mit falschem Sekt gefüllt wird.
Wir stoßen an. Wenn alle mitspielen, könnte es noch eine Weile funktionieren.
Doch wenn er ahnt, dass wir spielen, grollt er wie Theaterdonner.
Die Firma, die Halbleiter produziert, bekommt einen Namen.
Sie heißt Freescale.
Sie produziert für militärisches Equipment.
Der Vater verliert die Trittsicherheit.
Die äußeren Zeichen werden deutlicher.
Ein blaues Auge.
Abenteuerliche Geschichten, wie es dazu kam.
Der Pilot wird durchleuchtet. Zu Hause, wenn er nicht flog, übte er an einem Flugsimulator.
Er übte.
Von Kuala Lumpur nach Vietnam.
Dann entlang der Straße von Malakka.
Dann scharf links in Richtung Indischen Ozean.
Bis der Tank leer ist.
Die Flugroute war nicht nur geübt, sondern anschließend auch gelöscht worden.
Spuren von der Löschung hatten sich finden und die Übung rekonstruieren lassen.
Das malaysische Transportministerium sagt, auf dem Simulator seien nicht nur diese, sondern auch 1000 andere Destinationen geübt worden.
Abenteuerliche Geschichten.
Drittes Jahr. Oder festhalten.
Die 5 Millionen virtuellen Teilchen in den Rechnern in Kiel haben sich zurückbewegt an einen Ort, der nördlich des Suchgebiets liegt.
Der Vater hat sein Leben festgehalten.
Eine Sammlung vieler DIN A4-Blätter, die er an seine Kinder und Kindeskinder schickte.
Schon vor Jahren.
Er hat festgehalten,
wo komme ich her?
Im Anschreiben betont der Vater,
ich wusste so wenig von woher meines Lebens. Es ist so viel verheimlicht geblieben.
Deshalb hat er sich hingesetzt und alles aufgeschrieben, was er über seine Herkunft wusste.
Schon vor Jahren.
Suchen sind immer groß angelegt.
Eine groß angelegte Suche.
Diese groß angelegte Suche hat 115 Millionen Euro gekostet. Verschlungen.
Das Maß kommt abhanden.
Einheiten verschwimmen.
Der Taktstrich zerbröselt.
Tag, Nacht. Nah, fern.
Alles, nichts. Nichts mehr. Im Lebensrückblick geht es um Leistung.
Wie er sich ein Stipendium für ein Theologiestudium ergattert.
Latein, Altgriechisch und Hebräisch büffelt.
Der Vater schreibt und schreibt.
Eine der 2 Batterien, die die Blackbox mit Energie versorgen, sei weit über dem Verfallsdatum gewesen.
Ist zu lesen.
Konnte sie nur kurz, nur leise rufen? Jammern?
Wimmern? Der Vater hielt fest, was ihm wichtig wäre für ein Leben mit Demenz.
Denn er kennt die Zahlen. 1,7 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt. Er schrieb, ich halte ein Leben in der extremen Schwäche einer Demenz nicht für lebensunwert.
Lebenswert wird es für mich durch die Achtung meiner Lebensgeschichte und Person.
Durch die Bereitschaft, Nähe, auch körperliche Nähe zu mir aufzunehmen?
Meine vorhandenen Wahrnehmungsmöglichkeiten und Kompetenzen zu achten, mich nicht zu isolieren.
Er schrieb,
wie mein Leben bis zum Ende zu leben versuchen, auch wenn es ein schweres Ende sein muss. Ich lebe gerne.
Und gerne lange.
Und gerne lange. Lebensverlängerung ist durchaus mein Wunsch, nicht aber Sterbeverlängerung.
Ich möchte mein Sterben möglichst bewusst leben.
Ein Fischer findet ein Wrackteil am Strand von Mosambik, 7000 Kilometer entfernt von dem Ort, an dem die MH370 verschwunden ist.
Auf der anderen Seite des Indischen Ozeans.
Tests werden gemacht.
Nun doch.
Nun doch. Da steht es nun. Unmissverständlich.
Demenz.
Nun doch.
Das schmerzt, schreibt der Vater.
Er schreibt,
stellt mir bitte direkt die Fragen, die ihr habt.
Ich möchte in der Krankheit nicht untergehen und ein unselbstständiges Objekt werden.
Ich bitte euch um Nachsicht für meine Fehler und Patzer. Geht bitte erst einmal davon aus, dass es nicht Absicht ist, sondern Folge der Krankheit oder Ausdruck einer Verwirrung und der Scham darüber.
Die letzte E-Mail des Vaters in meinem Postfach schließt er mit den Worten:
Bitte, haltet Kontakt zu mir. Versucht zu verstehen und wo nötig zu verzeihen, was ich tue.
Haltet Kontakt.
Verzeiht.
Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist, sagt Vatrelot. Ich weiß nur, dass das, was uns gesagt wird, nicht stimmen kann. Und dass große Anstrengungen unternommen werden, die Wahrheit zu verbergen.
Mit seinem Sohn spricht er selten darüber.
Tagespflege.
Jeden Tag soll jetzt Hilfe kommen. Wir müssen nun darauf bestehen.
Irgendwann will der Vater diese ungebetenen Besuche nicht mehr.
Er bittet die Frau zu gehen.
Doch sie kommt immer wieder.
Ist er so ausgemacht mit den Kindern?
Mit den Kindern.
Er kündigt die Hilfe, die er nicht unter Vertrag genommen hat.
Die Hilfe kommt trotzdem. Ist ja so ausgemacht.
Er wird deutlicher, schickt sie raus, hält die Tür verschlossen.
Funkstille.
Und wieder eine E-Mail an Vatrelot. Sie leben. Ich weiß, wo sie sind. Sie werden in Pakistan festgehalten.
Der Vater sagt, er wolle in die Pfalz zurückgehen.
Da habe es ihm eigentlich gut gefallen.
Für ein paar Jahre war er dort der Dorfpfarrer. Lebte mit Rauschebart im Pfarrhaus und eigenen Hühnern im Pfarrgarten.
Hell und wach. Bei alten Geschichten, aber hoffnungslos im Hier und Jetzt. Der Vater spricht von einem Sog.
Weltweit lösen sich gerade 50 Millionen Gehirne auf. Ein internationaler Untergang von Nervenzellen und Nervenzellkontakten.
Wer bist du, wenn du mir fehlst?
Wer bist du, wenn du mir
fehlst? Viertes Jahr.
Es passiert. Dann passiert es.
Das Schlimme.
Der Vater rennt aus dem Haus.
Rennt und stürzt.
Rennt weiter.
Halbnackt.
Blut überströmt.
Der Notarzt kommt. Intensivstation.
Hier bist du jetzt. Der Körper ist so mager geworden. Die Hand so schwach. Die Unruhe, die Arbeitsgeräusche der Maschinen, von denen das Leben abhängt.
Das Ende ist nicht mehr nur erahnbar. Es scheint greifbar.
Am Flughafen Kuala Lumpur steht immer noch die Wand der Hoffnung. Auf ihr Durchhalteparolen.
Papa, ich vermisse dich. Bitte komm zurück,
kritzelte die Tochter eines Passagiers.
Dann springt der Vater dem Tod nochmal von der Schippe. Nun wäre ein Einzug in die Demenz-WG an der Zeit.
Doch alle 10 Plätze sind besetzt.
Auf die Schnelle findet sich ein Platz in einem Pflegeheim.
Umzug.
Jetzt bist du hier.
Jetzt bist du hier.
Langsam gewinnt der Vater wieder Kraft und Gewicht. Kommt an.
Kommt an, an diesem neuen Ort. Ist da, wo er ist.
Wo das ist, scheint keine Rolle zu spielen.
Für die Wahrnehmung, das Verstehen, die Achtung, gleichberechtigte Behandlung des jeweils als schwach Behandelten, habe ich mich ein Leben lang einzusetzen versucht.
So will ich, wenn ich krank oder sterbend zu den Schwachen gehöre, auch wahrgenommen, verstanden und in meiner Würde geachtet werden. Das schreibt der Vater Jahre zuvor.
Kein gibt mir die Kugel, wenn ich Hilfe brauche. Abhängig zu sein, schwach und auf Hilfe angewiesen.
Davor hatte er keine Angst.
Davor hat er keine Angst.
Nicht würdevoll behandelt zu werden.
Das ist seine Sorge.
Unwertes Leben?
Der Pilot sei ganz er selbst gewesen, bevor er an Bord ging, bestätigen Kollegen.
Es gibt kein Zurück mehr. Wir räumen die Wohnung des Vaters. Apfel, Lampe, Tisch.
Dorthin wird er nicht mehr zurückkommen.
Ich bunkere mich ein. Verbringe 3 Tage und Nächte allein in der Wohnung. Merke, wie allein man hier sein kann.
Mutterseelen allein.
Ich lege mich in des Vaters Bett.
Aber es riecht so sehr nach ihm, dass ich aufstehen muss, mich aufs Sofa lege.
Auch das Sofa riecht nach ihm.
Ich bleibe wach.
Sehe Schatten.
Jagen kann ich sie nicht.
Alright.
Alright.
Good night. Als kleiner Junge erlebt der Vater bange Nächte. Hört, wie der Voralarm sich in Alarm verwandelt.
Aufstehen.
Aufstehen. Keine Widerrede. Kein Lärm.
Keine Tränen oder Wut. Anziehen.
Und über die dunkle nächtliche Straße in den Keller des übernächsten Hauses gehen.
Mit den anderen die Zwischenzeit zwischen dem Geräusch der ausgeklinkten Bombe und der Detonation zählen.
Kamen sie bis 3, waren sie sicher.
Am nächsten Morgen dann die Besichtigung der Trümmerhaufen, zu denen die benachbarten Häuser geworden waren. Sätze tauchen auf, werden unerträglich grell leuchtend.
Können fast nicht wiederholt werden. Wenn ihr doch im Meer schwimmen würdet,
sagt die Mutter des Vaters immer wieder in ihrer Überforderung, wenn das Essen zu knapp war und der Verteilungskampf tobte. Wenn ihr doch im Meer schwimmen würdet.
Kennt er heute diesen Satz noch?
Der Vater, der damals noch ein Kind war, sah sich im Meer nicht schwimmen.
Er sah sich ertrinken.
Immer wieder.
Immer wieder.
Ich möchte ihn retten.
Diesen Satz ungesagt machen.
Lasst uns im Meer schwimmen, soll sie sagen.
Die Mutter des Vaters.
Die Mutter des Vaters.
Und ihn nehmen und ans Meer fahren. Mit einer Luftmatratze unter dem Arm. Mit einer Kühltasche.
Mit vielen bunten Strandtieren.
Einer Schippe.
Förmchen. Ertrinke nicht.
Ertrinke nicht.
Drei Jahre nach ihrem Verschwinden wird die Suche nach der MH370 offiziell eingestellt.
Es sei aussichtslos, sie zu finden.
Der Vater durchschreitet den langen Flur des Pflegeheims.
Es geht ihm wieder viel besser.
Er blüht auf.
Er blüht auf.
Hat seine Rolle gefunden.
Sieht sich als Leiter der Einrichtung.
Schwingt große Reden.
Der Vater befördert Pflegekräfte, sagt:
Das haben Sie sehr gut gemacht.
Wenn sie ihn pflegen.
Der Vater entlässt Pflegekräfte, wenn ihm etwas widerstrebt.
Sagt zu ihnen, so etwas kann ich hier nicht dulden.
Dies hier ist zur Chefsache geworden.
Ein genialer Schachzug seines Gehirns. Berichtet wird von einer Gruppe Chinesen, die zur malaysischen Botschaft in Peking geht, um dort nachzufragen.
Gibt es etwas Neues?
Und wer sind jetzt Sie?
Und wer sind jetzt Sie?
Fragt der Vater, nachdem er sich aus der Begrüßungsumarmung gelöst hat.
Jede Unterhose trägt jetzt den Namen des Vaters. Auch auf dem Bügel der Brille wird ein Namensschildchen geklebt.
denn sie ist immer woanders.
Ein Bekannter des Vaters kommt ihn besuchen und schreibt den Kindern einen langen Brief.
Schreibt, dass er sah, wie allein der Vater war.
Am Telefon ergänzt er: Ein Namensschild an der Brille nimmt dem Träger dieser Brille seine Würde.
Der dritte Jahrestag, neue T-Shirts werden gedruckt. 239 Kerzen entzündet. Guilain sagt:
Die ersten 3 Jahre des Verschwindens hat mich das Begreifen wollen so in Anspruch genommen. Ich konnte nichts anderes mehr tun.
Fünftes Jahr. Ocean Infinity.
Es gibt nun einen Rollstuhl und Ausflüge zum Rhein sind möglich.
Er macht eine ausladende Geste.
Macht den Rücken gerade.
Und wer hat's gemacht?
Fragt er und gibt die Antwort gleich selbst. Ich hab's gemacht. Das ist sein Werk.
All das.
Diese Häuser.
Dieser Straßenzug.
Das ganze Viertel.
Ich hab's gemacht.
Hier und da, nicht ganz so gut gelungen, aber das meiste schön realisiert.
Sagt er. Die ganze Welt ist sein Werk.
Der Vater sagt.
Der Vater sagt.
Der Vater sagt.
Auch die Ostsee habt ihr mir zu verdanken.
Die habe ich in meine Zeit als Schulleiter verwirklicht.
Ocean Infinity unterzeichnet einen Vertrag mit der malaysischen Regierung.
No cure, no fee.
Bezahlt wird nur im Erfolgsfall.
Ocean Infinity ist ein Bergungsunternehmen.
Ich zerfalle in Teile, sagt der Vater.
Und immer wieder. Ich bin ein Wrack.
Ich bin ein Wrack?
Kein Wenn und Oder Aber.
Kein Wenn
und
oder Aber.
Aber.
Und wie war das nochmal?
Apfel.
Apfel, Stuhl.
Und
warum überhaupt Stuhl?
War da nicht ein Tisch?
Und was noch?
Und was noch?
Weißt du was?
Weißt du was?
Ich liebe dich, sagt der Vater.
Ich liebe dich, sagt der Vater.
Ich kann mich nicht erinnern, dass der Vater das vorher schon mal in solcher Klarheit sagte.
Und wie schön, dass er es sofort immer wieder vergisst. Deshalb wenige Minuten später mit derselben Überzeugungskraft sagen kann. Auch sagt er, der Tod ist in mich hineingekrochen.
Ocean Infinity stellt die Suche ein. No fee.
Sie konnten sie nicht finden.
Die MH370.
Die Suche endet with a heavy heart,
sagt Ocean Infinity.
Wie viel wiegt so ein schweres Herz?
Dann wird es wieder leicht, das schwere Herz.
Das schwere Herz.
Am 80. Geburtstag des Vaters findet sich ein, wer sich traut, mit einem dementen Jubilar einen halben Tag zu verbringen.
Wir erzählen Geschichten, die uns geblieben sind.
Nacheinander, laut für alle am Tisch.
Nach dem Studium hatte es ihn nach New York getrieben. Kings Rede verfolgt er live am Fernsehen.
I have a dream.
I have a dream.
Erlebt politische Kirche.
Springt ein. In Harlem. In einer Slum-Gemeinde.
Eine Rattenplage.
Und der weiße Pfarrer aus Stuttgart bietet 50 Cent für jeden Rattenschwanz, um das Problem zu lösen.
Immer wieder erzählte er von der Anzahl all dieser Rattenschwänze, die ihm auf den Tisch gelegt wurden.
Etwas tun.
Etwas tun, nicht nur predigen.
Ein Blitzlichtgewitter in diese dunkle Höhle hinein.
Auf die Geschichte mit den Ratten keine Reaktion.
Er hatte sie selbst so oft erzählt.
Aber eigentlich ist jetzt Schluss,
sagt er und klatscht in die Hände. Wenn erstmal etwas auf den Meeresboden abgesunken ist, kommt es nicht mehr nach oben,
sagt Arne Biastoch, der die Driftanalyse in seinem Computer in Kiel gemacht hatte.
In der Demenzwege ist ein Platz frei geworden.
Der Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Mann ist tot.
Vor der Eingangstür brennt eine große weiße Kerze.
Sechstes Jahr.
Oder weil der Himmel uns braucht.
Wenig Dinge sind nur noch zu transportieren. Eine kleine Ladung auf 4 Rädern.
Der Vater bezieht sein Zimmer.
Du bist jetzt, wo du sein wolltest, wenn es so weit kommen sollte.
Hier würde das »Ich hab's gemacht« auf die Frage »Wer hat's gemacht?« passen.
Um 12 wird gesungen.
wie immer.
Jeden Mittag um 12 Uhr dasselbe Lied. Die Gedanken sind frei, keiner kann sie erraten. Laut singt der Vater mit und nickt.
Der Text sitzt.
Laut singt der Vater mit und nickt.
Ein paar hundert Meter entfernt befindet sich die deutsche Flugsicherung. Hier sitzen die Fluglotsen in der Radarkontrollzentrale.
Sie werben mit dem Slogan,
weil der Himmel uns braucht.
Im Garten schauen wir nach oben und staunen wieder, wie sich ein Flugzeug nach dem anderen über den Himmel schiebt.
In immer gleichem Abstand.
Gestartet auf einer Startbahn, deren Bau der Vater vor vielen Jahren zu verhindern versuchte.
Was einmal weg ist weg, sagen die Neurologen.
Sie suchen nicht mehr nach den Passagieren, sie sagen.
Sie suchen nach Antworten. Bis es die nicht gibt, drehen die Gedanken hohl.
Und gehen jeden Morgen dieselben Menschen an denselben Ort, um zu fragen.
Gibt es etwas Neues? Der Bruder des Vaters kommt zu Besuch. Er erkennt ihn, leuchtet auf, lebt auf.
Leuchtet auf, lebt auf.
Alte Geschichten werden gehoben wie Schätze.
Hat er dich erkannt?
Fragen auch Freunde, wenn ich vom Besuch beim Vater erzähle.
Hat er?
Hat er?
Er erkennt mich schon lange nicht mehr.
Könnte ich sagen.
Vielleicht aber doch,
denke ich. In den Ritualen, die wir haben.
Der Vater lässt sich überreden, die Frühlingssonne zu genießen.
Wir sitzen für einen kurzen Moment nebeneinander auf der Bank, halten Hand.
Schön, sage ich.
Der Vater sagt,
ja, aber Gott hat ein paar enorme Fehler gemacht.
Siebtes Jahr. Ich löse mich auf.
In Tippelschritten gehen wir um das Haus.
Eine Runde ist fast nicht mehr zu schaffen.
Er ist wütend.
Schreit.
Schreit.
Es hat doch alles keinen Sinn mehr.
Ist nicht zu beruhigen.
Schreit.
Fast nicht zu erreichen. Im Umfeld tauchen neue Begriffe auf, aus alten Zeiten.
Aus alten Zeiten.
Der Tod jetzt nicht eine Erlösung wäre. Nicht auszuhalten ist dieser Zustand.
Sagen voller Sorge viele derjenigen, die im selben Alter sind.
Unwertes Leben?
Wer sollte für einen anderen darüber entscheiden?
Gut nachzulesen, was er über seine eigene Generation messerscharf geschrieben hat.
Biografisch gesehen sind wir und nicht unsere Eltern die faschistische Generation. Den Faschismus mit der Muttermilch aufgesaugt.
Und noch eine neue Theorie taucht auf.
The Disappearing Act.
The Disappearing Act.
Florence de Changy, eine französische Journalistin,
zerlegt den Vorgang in Einzelteile.
Alles ein großes Ablenkungsmanöver, sagt Florence.
Abgelenkt werden sollte von der seltsamen Fracht.
Sie findet heraus, dass die 2,65 Tonnen Technical Devices nicht auf dem normalen Frachtweg an das Flugzeug geliefert wurden.
Sie vermutet militärisches Equipment dahinter.
Der Vater sagt, ich löse mich auf.
Ich löse mich auf.
Er klappert.
Er klappert.
Er zerreibt sich.
Er zerreibt sich.
Er schießt mich,
schreit der Vater nun draußen vorm Haus. Er schießt mich.
Die Nachbarn schauen beschämt weg.
Arbeiten Sie für den großen Arbeitgeber?
Für die deutsche Flugsicherung?
Weil der Himmel sie braucht?
Er schießt mich!
Nach 39 Minuten, 19 Sekunden Routine tauchen zwei Flugzeuge neben der MH370 auf.
Sie fordern ihre Landung auf der Insel, die dort mitten im großen Nichts liegt.
Hier soll die wertvolle Fracht entladen werden, der Flug dann weitergehen.
Der Pilot widersetzt sich. Die Fracht aber durfte nicht in Peking ankommen.
Unter keinen Umständen.
So wurde es abgeschossen.
So wurde es abgeschossen.
Das Flugzeug.
Das Flugzeug.
Um beim Aufräumen der Trümmer nicht gestört zu werden, musste abgelenkt werden.
Musste die Information verbreitet werden, dass die MH370 eine Kehrtwende gemacht und ihre Route geändert habe.
Ein ganz alter Zaubertrick hat das Flugzeug zum Verschwinden gebracht.
Ist das the real truth?
The Disappearing Act?
The Disappearing Act. Achtes Jahr.
So, wie geht's weiter?
Oder wo geht's hin?
Wo geht's hin? Fragt der Vater ohne Unterlass.
Keine ruhige Minute.
Kein Ausruhen, keine Entspannung.
Keine Entspannung.
Der Sessel im Zimmer steht völlig verwaist da. So, wie geht's weiter? Fragt der Vater.
Ja, wie geht's weiter?
Wie geht's weiter? Gespräch mit einem Sedimentologen.
Früher haben die Menschen sich vorgestellt, der Meeresboden sei einfach eine Fortführung des Strandes. Es werde tiefer.
Aber nicht anders. Völlig falsch,
sagt der Sedimentologe.
Es gibt Berge und Täler, sogar Flussläufe unter Wasser. Er sagt,
was ich da unten wirklich verstanden habe, ist, dass es keine Gewissheit gibt für nichts im Leben.
Nur Wahrscheinlichkeiten.
Nur Wahrscheinlichkeiten.
Der Vater sagt,
mir ist alles zu viel oder zu wenig.
Aber nicht richtig.
Noch immer, Tag für Tag, geht eine Gruppe Älterer zum Büro der Malaysia Airlines und fragt nach.
Gibt es etwas Neues?
Jeden Tag seit 7 Jahren.
Der Zustand des Vaters verschlechtert sich.
Am 7. Jahrestag des Verschwindens ist es seltsam still. Pandemie.
Das Get-Together findet online statt.
Keine Luftballons, keine Kerzen.
Eine wackelige Internetverbindung.
Der malaysische Minister für Transportwesen verliest Grußworte und kondoliert zum 7. Mal.
Bilder der Wrackteile, Berechnungen, Tabellen und Thesen machen sich breit in der Leere.
Pandemie. Gegessen wird jetzt im Bett auf dem eigenen Zimmer.
Kein Singen mehr. Gemeinsam am Tisch um 12 Uhr mittags.
Anruf bei Guylain Watrelot. Sein Profilbild zeigt immer noch die 5-köpfige Familie.
Er fühlt sich betrogen um die Gewissheit. Klein.
Mit Schutzkleidung und Schutzbrillen sind wir wie zu einer Expedition ausgerüstet.
Legen mit zittriger Hand die Musik auf, die sich der Vater für diesen Moment gewünscht hatte.
Es sieht nicht gut aus.
Alles.
Nicht.
Nicht.
Von guten Mächten wunderbar geborgen. Ach, wo gehst du hin? Vor der Eingangstür brennt die große weiße Kerze.
All right, good night. Ein Hörspiel von Helgard Haug.
Komposition Barbara Morgenstern.
Arrangement Davor Branimir Vince. Mit dem Safran Ensemble.
Mit den Stimmen von Emma Becker, Evi Filippo,
Margot Göttrösch
und Mia Reinprechter.
Sounddesign Live Sounds Peter Breitenbach. Ton und Technik
Olaf Dettinger. Aufnahmen Michael Kube und Frank Böhle.
Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.
Regie Helgard Haug.
Eines meiner ersten Bilder zeigt den Vater im Wohnzimmer.
Mit Rollkragen, Pulli und Hornbrille.
Er lacht.
Er lacht.
Beide Arme nach oben gestreckt.
Weit über Kopfhöhe.
Das Kind, wenige Wochen alt.
Im sicheren Halt.
Ich fliege.
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.